Breitband-Topic.
Es wirkt ein bisschen paradox. Endlich haben wir alle so tolle Tools wie das Smartphone, das es uns ermöglicht, all diese Dinge, mit denen wir früher unsere Wohnungen oder Taschen vollgestopft haben, Bücher, Schallplatten, Kameras, Notizhefte, Stifte, Spiele, all das können wir jetzt enorm platzsparend unterbringen und immer dabei haben. Und auf einmal gilt es wieder ganz unglaublich distinguiert, Fotos auf Film zu schießen, teure Füllfederhalter zu verschenken oder Vinylplatten zu sammeln.
Ja, schlägt damit jetzt das Analoge zurück. Da könnte was dran sein. Nehmen wir zum Beispiel mal die so gut wie tot geglaubte Schallplatte. Die hat sich wieder aufgerappelt. Seit 2006 haben sich die Verkäufe verzehnfacht. Im letzten Jahr haben wir Deutschen 3 Millionen Vinylplatten gekauft. Dabei wird die Technologie gerade 130 Jahre alt, sagen. Matthias Finger hat sich das mal angeschaut, wo das Analoge zurück in unser Leben drängt.
Meinen Plattenspieler habe ich entsorgt, vor einer gefühlten Ewigkeit. Eine Schrottkiste, mit der ich heute wieder punkten könnte, bei meiner Freundin zum Beispiel.
Du hast den Plattenspieler weggeschmissen? Oh, das ist ja echt mega krass schade.
Ja, warum? Das Ding hat nicht funktioniert.
Wirklich nicht, aber das hätte man bestimmt reparieren können und wir hätten jetzt die ganzen alten Platten hören können.
Ja, zu dumm.
Alles wird immer kleiner, aber ausgerechnet die unhandlichen schwarzen Scheiben sollen wieder in sein. Bei einer Stichprobe fische ich gleich 2 Schallplattenfans heraus.
Warum kaufst du Schallplatten? Die knistern doch und so.
Aber das finde ich gerade schön daran, dass das eben noch so analog klingt und so ein bisschen unsauber. Das hat irgendwie mehr Charme.
Ja, weil man einfach bewusster Musik hört, weil man auch mal alle 4-5 Lieder die Platte drehen muss und so. Man hört auch die Platte als Ganzes.
Sie sagen, Platten können sie anfassen, schöne Cover und Booklets auch. Mit MP3-Sammlungen geht das nicht. Stimmt.
Wenn ich mir die iTunes-Playlisten anschaue, da ist halt sehr viel Musik und das verliert sich einfach. Und so sind die Vinylplatten schön im Regal sortiert. Das ist schon schöner.
Zu viel Auswahl macht unzufrieden. Das kenne ich vom Nachwuchs.
Willst du Schinken oder Salamistulle?
Mama!
Ruhe. Reduktion heißt das Zauberwort. Entschleunigung. Selbst auferlegte Beschränkung. Auch beim Fotografieren. 36 Bilder passen auf eine analoge Filmrolle. Bums, das war's. Einen Spannungsbogen gibt es trotzdem, erzählt mir Peter Nonhoff-Arps vom Magazin CT Fotografie.
Man weiß, wenn man auf den Auslöser drückt, dann ist das Bild nicht sofort gleich da, sondern man sieht es erst frühestens nach 2 Tagen. Und von daher erfordert analoge Fotografie einfach sehr viel mehr Aufmerksamkeit und auch Konzentration und eben Sorgfalt.
Trotzdem habe ich früher jedes zweite Bild weggeschmissen. Damals hat jeder Deutsche 3 Filme pro Jahr verknipst. Mittlerweile entstehen hunderte Bilder in einem einzigen Urlaub. Manche lesen nur noch gedruckte Bücher, andere schreiben wieder alles in Schönschrift. Wann habe ich das letzte Mal mehr als 3 Zeilen mit der Hand geschrieben? Einkaufslisten zählen nicht mit.
Was soll denn das heißen? Tornado?
Nee, Tomaten sollst du mitbringen.
Krass, du hast voll die Sauklaue.
Die Protagonisten des analogen Trends sind keine alten Fortschrittsverweigerer. Teens und Twens graben geradezu alte Kulturtechniken aus. Das hat fast was Archäologisches.
Sie sind nicht mit der analogen Fotografie aufgewachsen, sondern mit digitaler. Und da ist gerade die analoge Fotografie etwas, wo sie halt Fotografie ganz neu entdecken können.
Dem Zwang, immer neue Technik zu kaufen, entziehen sie sich geschickt. Analoge Gerätschaften funktionieren ewig, ganz ohne Updates. Dabei gibt es die rein analoge Praxis kaum noch, fällt mir auf. Musik für die Schallplattenpressung wird digital geliefert. Druckplatten für Zeitungen und Bücher entstehen am Rechner. Und die Abzüge analoger Fotos?
Die Labore scannen die Filme selber ein und dann wird das digitalisiert und eben auf Papier ausbelichtet. Da ist auf jeden Fall ein digitaler Schritt dazwischen.
Das Analoge und das Digitale verschmelzen miteinander. Ist das Comeback des Analogen also mehr Schein als Sein?
fragt Matthias Finger. Das Analoge kehrt also zurück in unsere digitalen Zeiten. Besonders im Musikbereich ist das beeindruckend. Wie wir eben schon gehört haben, die Umsätze mit Vinylschallplatten lagen letztes Jahr mancherorts sogar erstmals vor den Downloads.
Und das ja, obwohl Vinylplatten lange als totgeweiht galten. Auch für den kanadischen Autor David Sacks war das so, bis er selbst die gute alte Schallplatte wiederentdeckte und sich dann überrascht von den vielen Gleichgesinnten, auf die er da getroffen ist, auf die Spurensuche des Analogen im Digitalen gemacht hat.
Und dabei ist das Buch Die Rache des Analogen herausgekommen. Darüber haben wir mit ihm vor der Sendung gesprochen. Und zwar zunächst über die Frage, was hinter dieser vermeintlich neuen Präferenz des Analogen steckt. Die gute alte Technik-Skepsis, die pauschal alles Neue ablehnt? Oder ist es vielleicht doch so eine Art konstruktive Kritik an digitalen Technologien?
I think that all technologies, whether it's digital technologies, mechanical technologies, electrical technologies in the 20th century.
Ich glaube, dass alle Technologien, seien es digitale, mechanische oder elektronische, immer auch eine Phase der kritischen Betrachtung durchlaufen. Anfangs ist da die Begeisterung für das Neue, man liebt es und glaubt, dass es jeweils das Beste für uns sein könnte, dass es nur Gutes bedeuten kann und die Welt verändern wird. Es gibt aber immer auch eine Gruppe von Technikfeinden, die das aus Prinzip ablehnen. Der eigentliche, vernünftige Prozess beginnt dann ein bisschen später, wenn wir uns die neue Technologie mit ihren Möglichkeiten ansehen. Dann blicken wir zurück auf die ihr vorangegangene Technologie, die vielleicht auch durch sie ersetzt wird. Im Fall der Digitalisierung ist das die analoge Technologie. Wir sind nun in der Lage, uns diese Technologie an sich anzusehen. Nicht im Rahmen von analog gegen digital, sondern dahingehend, wie die analoge Technologie die digitale ergänzen kann. Man kann für sich selber feststellen, warum sie jetzt vielleicht wertvoller für einen ist, was sie tatsächlich kann, nachdem man sie eigentlich schon aufgegeben hatte, oder wie man diese Technologie wieder in sein Leben oder seine Arbeit reintegrieren möchte.
Gibt es denn so ein Muster, wie solche Prozesse ablaufen, also wie eine Technologie eine andere verdrängt?
Ich glaube, Marshall McLuhan, der große kanadische Medientheoretiker, hat mal gesagt, nicht wortwörtlich, aber sinngemäß, die neue Technologie versucht zuerst, die alte abzuschaffen und verleiht ihr dann in gewisser Weise neue Kraft. Wenn man zum Beispiel die Musik nimmt, Vinylschallplatten, die wurden anfangs ja nicht von MP3-Spielern verdrängt, sondern von CDs. Da hatte man etwas Kleineres, Kompakteres, mit klarem Sound, das nicht zerkratzt wurde. Es wog nicht so viel, man konnte es im Auto hören oder beim Spazieren gehen. Da fand ein Anpassungsprozess statt, alle kauften plötzlich CDs. Erst als physische Tonträger insgesamt zu verschwinden drohten, als wir Musik nur noch über MP3 oder Streamingdienste hörten, als man Musik gar nicht mehr physisch besitzen musste, haben wir angefangen, den eigentlichen Wert der Schallplatten zu sehen. Wenn eine Technologie keine Notwendigkeit mehr ist, sondern eine Wahlmöglichkeit, wenn also die neue Technologie die dominante Form auf dem Markt wird und wir die Freiheit haben, einen Schritt zurückzutreten und die alte Technologie uns wieder zu eigen zu machen. Nicht, weil sie mit der neuen konkurriert, sondern weil sie diese ergänzt. Ein gutes Beispiel dafür sind Kerzen. Als die Glühbirne erfunden wurde, fragten sich die Leute anfangs, brauchen wir das oder bleiben wir bei den Kerzen? Und dann wurde die Glühbirne zur dominanten Lichtquelle des 20. Jahrhunderts. Aber nach einer Weile sagten sich die Leute, okay, aber ich mag Kerzen trotzdem auf dem Esstisch. Sie sorgen für eine gute Atmosphäre. Und heute gibt es ein Riesengeschäft mit Kerzen. Duftkerzen, schönen Kerzen, religiösen Kerzen, welcher Art auch immer. Brauchen wir Kerzen? Sind sie notwendig? Nein. Haben wir uns technologisch nicht weiterentwickelt? Doch. Aber wir wollen sie haben. Dieser Wunsch kam allerdings erst auf, nachdem sie durch die neue Technik ersetzt wurden.
Sie behaupten ja, dass dieser Prozess der Verdrängung so eine Art Versuchsreihe ist, bei der wir ganz viel über uns selber lernen können, wie wir funktionieren, wer wir sind. Können Sie das mal erklären?
Ich glaube, dass die Art und Weise, in der wir auf die Dinge, die wir erfinden und erschaffen, auf Technologie und Kultur reagieren, viel über unsere Werte verrät. Die Welt der digitalen Technologie, Silicon Valley, die digitale Industrie, arbeitet ausschließlich nach dem Prinzip der Logik. Man macht das, was am logischsten ist und was wirtschaftlich am sinnvollsten ist. Nach dieser Logik ergibt es überhaupt keinen Sinn, analoge Kameras, Vinylplatten oder Papier zu kaufen, wenn all das mit einer App des Smartphones erledigt werden kann. Die billigste, die wirtschaftlichste, die effizienteste Art und Weise, ein Buch zu lesen, ist das auf einem Kindle, Kobo oder einem anderen E-Reader zu tun. Das ist der Glaube, dass der Fortschritt weitergeht und die Menschen immer das tun werden, was das Beste und Fortschrittlichste ist. Aber in Wirklichkeit sind wir keine rein logischen Wesen. Wir handeln unlogisch. Und in diesen unlogischen Anteilen finden wir Liebe, Bedeutung und Kreativität. Wir wollen nicht immer nur das Effizienteste oder das Logischste Teil. Wir sind bereit, Mühen und materiellen Aufwand in Kauf zu nehmen, Platz auf unseren Regalen zu opfern für Dinge, die nach außen hin vielleicht keinen Sinn ergeben mögen, uns aber eine Form von Bedeutung und Freude bereiten und manchmal auch einen Vorteil für unsere Arbeit oder für das, was wir erschaffen.
Aber muss man diesen Prozess dann gleich so harsch beschreiben als eine Rache des Analogen? Das klingt ja schon so, als hätten wir überhaupt gar keine Wahl und da würde jetzt irgendetwas zurückschlagen.
Well, the revenge is the idea that, you know, these technologies were written off as dead.
Der Ausdruck Rache kommt daher, dass diese Technologien ja bereits abgeschrieben waren und nur noch ihre hartgesottensten Anhänger an ihnen festhielten. Alle anderen hielten die analogen Technologien für überholt. Das spiegelte sich auch in ihren Börsenwerten wider oder in den Preisen, für die zum Beispiel Schallplatten auf dem Flohmarkt verkauft wurden. Es war klar, das ist vorbei. Wir entwickeln uns weiter und gehen voran. Und ganz plötzlich fing dieser Bereich wieder an zu wachsen. Die Leute, die sich damit befassten, wussten, dass diese Dinge einen Wert hatten, aber der Rest der Welt konnte nicht sehen, warum. Es ging gegen ihr Geschichtsverständnis. Technologien entwickeln sich nun einmal nach vorne. Das Alte muss sterben, das Neue muss leben. Und dennoch blicken wir heute auf ein bereits über 10-jähriges Wachstum der Vinylbranche. Die analoge Fotografie nimmt ebenfalls wieder zu. Unabhängige Buchläden in den USA nehmen zu, es werden wieder mehr echte Bücher verkauft, während die Verkaufszahlen der E-Books sinken. Der Eindruck der Rache stellt sich also ein, weil diese totgesagte Technologie, die von der digitalen Technologie überholt worden ist, ganz plötzlich und unerwartet wieder an Bedeutung und Popularität gewinnt. Also nicht Rache in dem Sinn, dass das Analoge nun das Digitale ausmerzen würde, sondern als eine Art Wiederauferstehen von den Toten.
Sie sprechen in diesem Zusammenhang von einer postdigitalen Wirtschaft, die da im Entstehen ist. Was meinen Sie denn damit? Also wird das zunehmend zu so einer Verknüpfung von analogen und digitalen Dienstleistungen dann aus einer Hand kommen? Und ist da zum Beispiel dieser Dienst Evernote zum Beispiel ein gutes Beispiel, der ja die Menschen eigentlich vom Papier wegbringen wollte, indem es eben an so einer papierlosen Verwaltung von Notizen arbeitet und diese auch anbietet? Aber der ist ja wiederum auch beteiligt an der Produktion von diesen ganz traditionellen Moleskine-Notizen. Büchern.
I think that is a very good example. First, what I mean by post-digital economy is that.
Ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel. Wenn ich von postdigitaler Ökonomie spreche, habe ich immer im Kopf, dass wir im digitalen Zeitalter leben. Das Digitale kommt nicht erst auf, es ist bereits die dominante Kraft und alles, was jetzt passiert, geschieht, nachdem das Digitale seinen Spitzenplatz eingenommen hat. All diese analogen Technologien, über die ich geschrieben habe, die nun wieder hochkommen, sind wieder angewachsen, nachdem ihre digitalen Gegenstücke erschienen sind. Die Buchläden verzeichnen ihr Wachstum lange Zeit, nachdem Amazon den Spitzenplatz auf dem Buchmarkt erreicht hat. Die Vinyl-Revolution hat sich entwickelt, nachdem das digitale Streaming den Markt erobert hat. Was zunehmend in dieser Wirtschaft funktionieren wird, sind Serviceleistungen, Ideen und Erfahrungen, die das Beste aus beiden Bereichen kombinieren und den Konsumenten verschiedene Optionen geben kann. Die Kombination des Evernote-Services mit dem Moleskine-Notizbuch aus Papier, da gibt es auch eins für Adobe. Wenn man da reinschreibt, kann es leicht gescannt werden und später bearbeitet werden. Das sind Technologien, die die Leute heute haben wollen. Die Leute wollen das Mittel ihrer Wahl zur Verfügung Verfügung haben. Manchmal ist das eine Vinylschallplatte, die eine digitale Downloadkarte enthält und die man auf einem Plattenspieler mit Bluetooth-Verbindung abspielen kann, sodass man keine ganze Stereoanlage kaufen muss. Diese Mischung wird zunehmend Erfolg haben. Die rein digitale Lösung liefert ebenso wenig alles, was der Verbraucher will, wie die rein analoge. Die Kombination der beiden und die Option, frei dazwischen wählen zu können, ist wohl die stärkste und effektivste Möglichkeit für viele Unternehmen, sich weiterzuentwickeln.
Was für eine Ästhetik entsteht denn da aus diesem Mix?
It's unique. It's a very unique one. That's a really interesting question. I think I've ever been asked that. You know, it is.
Eine ganz einzigartige. Das ist eine wirklich interessante Frage. Das hat mich, glaube ich, noch nie jemand gefragt. Es ist eine moderne Ästhetik. Die Notizbücher sind dafür wohl das beste Beispiel. Jede Technologie bietet im Bereich Design und Zeichnen etwas anderes an. Stift und Papier sind beschränkt, was ihre Größe betrifft, aber was man damit auf einer Seite erzeugen kann, ist vollkommen frei. Der Künstler oder der Autor ist komplett frei darin, was er zeichnen oder schreiben möchte. Nichts schränkt ihn ein. Auf der anderen Seite erlaubt einem eine Design-Software Millionen verschiedener Anwendungen, alle möglichen Farben, Körnungen, was auch immer. Aber man unterliegt immer den Regeln, die diese Programme anbieten. Darüber hinaus geht nichts. Wenn man also diese beiden Technologien kombiniert, erhält man die Vorteile von beiden und kann die Nachteile umgehen. Man kann zuerst auf Papier zeichnen, es einscannen und dann digital bearbeiten und verbessern. Das liefert uns wirklich interessante und kreative Kunst und Design. Aber es ist eine eigene Ästhetik. Sie hat keine rein digitale oder rein analoge Optik, sondern diese Mischung aus beidem. Diese Mischung enthält ein menschliches Element, das sie enthärtet. Danach suchen wir vermehrt, denn es ist eine Neuerung gegenüber dem rein digitalen und es wird immer üblicher werden.
Aber ist nicht das, was Sie da als Beispiele nennen, also diese Brettspiele zum Beispiel, die Vinylplatten oder diese Notizbücher, sind das nicht Produkte, auch wenn sie digital ergänzt werden oder auch verschmelzen mit digitalen Technologien, sind das nicht Bereiche, die doch sehr stark in einer Nische nur stattfinden? Also reicht das wirklich aus, um den Siegeszug oder die Revenge oder die Rache des Analogen zu proklamieren?
It depends on your perspective. I mean, I think if you're in those industries.
Das kommt auf Ihre Perspektive an. Wenn man in diesen Wirtschaftsbereichen arbeitet, ist das schon der Fall. Die Musikindustrie hatte die Vinylschallplatten aufgegeben, jetzt preist sie diese wieder an, weil sich damit Geld verdienen lässt. Wenn man also Musiker ist oder in der Musikindustrie tätig, hat das schon eine Bedeutung. Wenn man ein Normalbürger ist, der irgendwo wohnt, wo es keine Schallplatten gibt, dann ist einem das natürlich egal. Es wird nie wieder so groß werden, wie es einmal war, in den 70er Jahren. Oder so. Der Punkt, an dem Kodak Milliarden von Filmrollen pro Jahr produzierte, der wird nicht wiederkommen. Aber wenn man in diesen Bereichen arbeitet und diese Entwicklungen aufnehmen kann, ist es durchaus bedeutend, dann kann man von dieser Rache profitieren.
Mr. Sachs, thank you very much.
Thank you very much.
David Sachs über die Rache des Analogen. Und was mich bei während des ganzen Gesprächs gefragt hat, jetzt wird ja auch ein bisschen von Nischigkeit gesprochen, ob das nicht auch noch eine weitere Nische ist, die man da betrachten muss gesellschaftlich, weil dieses ganz Analoge, was da erzählt wird, das hat ja immer so ein bisschen den Hauch von Luxusgegenstand. Und ob es in Zukunft vielleicht so sein wird, dass man Armen von reichen Leuten davon unterscheidet, dass die Armen sich halt nichts anderes leisten können als das Digitale, also das eine Smartphone, wo alles drin ist, während man sozusagen also fast schon so ein bisschen herzeigend sich eine Schallplatte noch kauft oder Notiz Buch dabei hat.
Ja, also ich glaube schon, dass in die Richtung gehen kann. Also, dass das Analoge quasi zu so einem Statussymbol wird, zu so einem Sammlerobjekt, zum Beispiel auch für Leute, die dann eben auch noch genügend Wohnraum zur Verfügung haben, um all diese alten Medien in ihren Wohnungen überhaupt noch horten zu können. Für mich hat das schon auch was Konservatives, auch, dass es sich am Ende ja lediglich um so eine Konsumentscheidung handelt, die dann ja auch eigentlich mehr darüber aussagt, welche Entwicklung der Kapitalismus da gerade nimmt und welche Distinktionsbemühungen da stattfinden. Und das sagt mehr darüber auf, eigentlich meiner Meinung nach, als über das Für und Wider jetzt bestimmter Technologien. Die gibt es aber durchaus, finde ich. Also für das Analoge spricht zum Beispiel im Film immer noch die Ästhetik oder zum Beispiel spiele ich auch immer noch gerne Brettspiele. Das kannst du wahrscheinlich überhaupt nicht nachvollziehen.
Doch. Kann ich sehr gut.
Tatsächlich?
Ja, ja, ist also eines meiner Lieblingsspieler tatsächlich aller Zeiten ist Robo Rally. Das ist tatsächlich ein Brettspiel. Also ich finde das sozusagen sehr spannend und bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ob nicht vielleicht in Zukunft, dass man auch sagt, naja, vielleicht brauchen wir doch ein gesellschaftliches Anrecht auf ein bisschen Analogie im Leben.
Ein bisschen analoge Lebenskultur.